Heute feiert die Christenheit Ostern. Wir als neutestamentliche Gemeinde kennen kein Kirchenjahr. Aber vom heutigen Tag wissen wir sehr genau von den Geschehnissen. In welchem Jahr und zu welcher Stunde das geschehen ist. Ich bin mit dieser Predigt ein Wagnis eingegangen, weil ich habe mit Gott einen Pakt geschlossen. Ich habe ihm gesagt, ich werde mal das Wagnis eingeben, mich sehr wenig auf heute vorzubereiten. Ich verlasse mich darauf, dass in diesen Tagen von Karfreitag bis Ostersonntagmorgen du mir zeigst, was ich sagen soll. Es ist ja nicht so, dass wir gar nichts getan haben. Wir haben Freitagabend zusammengesessen und haben die Ereignisse in einer Gebets- und Meditationsnacht betrachtet. Und wir haben wegen Ablauf der Zeit nach 3 Stunden aufgehört, weil wir hätten noch für 3 Stunden Thema und Gelegenheit und Lust gehabt. Eingeschlafen ist da auch niemand. Habt ihr schon mal versucht, auf gelbem Papier eine gelbe Sonne zu malen? Würde man wahrscheinlich nicht viel von der Sonne in ihrer Strahlkraft erkennen können. Ich weiß nicht warum, aber mir ist dann eingefallen, dass ich, der gar nicht so oft predige, hier doch einige Male schon am Ostersonntag gestanden habe. Und eines Tages sagte jemand zu mir, das war aber eine schöne Karfreitagspredigt. Und ich habe lange darüber nachgedacht, bis mir aufging, man kann Ostern nicht teilen in Gründonnerstag, Karfreitag und Ostersonntag, was, wie Winnie sagte, wir jeden Sonntagmorgen feiern. Glück und Unglück, Tod und Auferstehung gehören zusammen. Es gibt keine Auferstehung ohne vorherigen Tod. Wir verdrängen das gern. Ostern ist Abendmahl und Passion und Auferstehung. Ich habe heute Morgen die Welt am Sonntag aufgeschlagen und fand meine schlimmsten Befürchtungen bestätigt über das, was die Christenheit heute feiert. Die Überschrift, das fällt einem, sticht einem gleich ins Auge, die Botschaft der Auferstehung verliert an Zugkraft. Als ob das die Frage sei. Matthias Kammann schreibt dann, oder er hat das nicht geschrieben, der Überschrift ist ja dann zusammengestellt, Glaubensverständnis kommt ohne Osterbotschaft aus. Die Botschaft des Osterfestes verliert an Relevanz, an Wichtigkeit. Stellt er fest, fragt sich nur für wen. Und er sagt, schon vor 20 Jahren, das sieht heute wahrscheinlich noch etwas schlimmer aus, vor 20 Jahren hat eine Umfrage ergeben, 80% der westdeutschen Christen glauben an Jesus Christus. 80% glauben an Jesus Christus, der gekreuzigt und gestorben und begraben wurde. Nur für 50% war er auferstanden von den Toten und aufgefahren in den Himmel. fragt man sich, was ist das für ein Glaube? 80% glauben an ihn, aber sie glauben nicht, dass er auferstanden ist. Ein sinnloser Glaube. Bloß 45% stimmten der Auferstehung der Toten zu. Dass dieser Tod einen umfassenden Sinn habe und am Ostermorgen widerrufen werde, war zweifelhaft. Dies als Glaubenswandel zu würdigen, statt als Säkularisierungsschaden, ist zu beklagen. Bitte nur auf Deutsch sagen. Der Autor sagt, und das ist heute verbreitete Meinung, dies als Glaubenswandel zu würdigen, das heißt also, das ist richtig, man muss das sehen, so ist das halt heute, so glauben wir eben. Wir sind ja aufgeklärte Menschen. Statt als Säkularisierungsschaden zu beklagen. Also er sagt, das ist nicht eine Frage, weil wir heute so weltlich geworden sind, weil wir nicht mehr an Gott glauben, weil das die Botschaft nicht mehr den Stellenwert hat, weil wir an die Märchen der Bibel nicht mehr glauben. Das sollten wir nicht beklagen. Das ist halt so. Das ist unser Glaubenswandel. Zwar tröstet es, dass Gott in Jesus am Leid unserer Existenz teilhat. Das nehmen wir gerne an. Ne? Ach, wie schön. Dass aber damit eine Sündhaftigkeit dieser Existenz, unserer Existenz, das ist jetzt von mir der Einschub, aufgehoben würde, leuchtet wenigen ein. Wieso sollte das nötig sein? Das ist kein Spaß, das ist ernst, das steht hier. Das ist zu Ostern in einer großen deutschen Sonntagszeitung erschienen. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Fragt Paulus triumphierend. Die meisten Deutschen dürften zurückfragen. Und ich fürchte, da hat er recht. Welcher Stachel? Welche Hölle? Karfreitag und Ostern sind für die vorherrschenden Todes- und Jenseitsvorstellungen nicht mehr nötig. Wer entscheidet das? Wir. Wir. Und nehmen dann in Anspruch, die Christenheit zu sein? Hölle und Gericht sind als Glaubensinhalte verschwunden. In Klammern. Auch aus den Amtskirchen. Und da ich im Urlaub sonntags in Amtskirchen gehe, weil meistens da, wo ich dann Urlaub mache oder beruflich unterwegs bin, keine Gemeinden Christi in unserem Sinn sind, kann ich das bestätigen. 80% wird das gepredigt, was der Mann hier schreibt. Man kann gewiss nicht verlangen, dass sich die Kirchen an diese Entleerung der Osterbotschaft anpassen. Oh, jetzt wird's aber gut. Na Gott, jetzt kommt's aber. Müssten sie aber nicht stattdessen in neuem Ernst Jesu Passion und Auferstehung verkündigen, wenn sie mögen? Doch sollten sie bedenken, dass die Stärke des Christentums auch darauf beruht, mit seiner Botschaft nur einen Rahmen zu liefern, in dem sich die Volksreligiosität relativ autonom entfaltet. Gewiss, das Profil des Rahmens muss erkennbar sein. Also man müsste dann doch schon erkennen, dass das irgendwo was mit Jesus zu tun hat. Doch wenn er zu eng und schroff wird, und die Botschaft ist schroff, wenn dieser Rahmen, diese Empfehlung an die Christenheit, wenn der Rahmen zu eng und schroff wird, sucht sich die Volksfrömmigkeit einen anderen. Na dann, gute Nacht. Wir kennen das anders. Mit allem Ernst und mit aller Freude und ohne jeden Kinderglauben und für jeden sehr verständlich. Schreibt Paulus das in Römer 6. Und ich lese von Vers 3 bis 11. Wisst ihr denn nicht, liebe Autoren der Welt am Sonntag, Wisst ihr denn nicht, liebe Volksfrommen? Wisst ihr denn nicht, ihr dreimal Klugen und Schlauen? Das waren jetzt Einfügungen von mir, ich fahre fort im Text. Wisst ihr denn nicht, dass wir alle, die wir auf Jesus Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod. Und wie Christus durch die Taufe auf den Tod und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, sollen auch wir als neue Menschen leben. Wenn wir nämlich ihm gleich geworden sind in seinem Tod, dann werden wir mit ihm auch in seiner Auferstehung vereinigt sein. Das ist die Osterbotschaft. Und da kann man nicht einen Teil von wegnehmen, weil sie dann sinnlos ist. Sie macht keinen Sinn mehr. Das ist eigentlich auch einsichtig und verständlich. Wir wissen doch, unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde und wir nicht Sklaven der Sünde bleiben. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Bedenke mir, was das meint. Man muss sich doch nur mit beschäftigen. Das ist fast schon Böswilligkeit. Wie kann man das fehlinterpretieren? Ihr kennt eins. Wer ein Verbrecher tot ist, dann ist seine Schuld nicht mehr verfolgbar. Also da kann der schlimmste Gangster sein, wenn die Polizei ihn fasst und er ist tot, dann gibt es kein Gericht. Gibt keine Verhandlung mehr. Mit dem Tod ist das mit der Schuld, zumindest der Verfolgbarkeit der Schuld, vorbei. Was hier also gesagt wird, wenn ihr mit Jesus gestorben seid, dann werden eure Vergehungen nicht mehr verfolgt, weil ihr seid tot für die Sünde. Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein für alle Mal gestorben für die Sünde. Sein Leben aber lebt er für Gott. So sollt auch ihr euch als Menschen begreifen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Jesus Christus. Das ist die Aufforderung an uns. Nicht, dass wir nicht mehr sündigen können, aber wir haben jemanden, der bei Gott für uns eintritt. Und wir sollen uns daran erinnern, bei allem, was wir tun. Es ist nicht einfach mit Jesus gestorben, auferstanden, sondern das ist ein Anspruch, eine Aufforderung an uns zu bedenken, dass sich zwischen Geburt und Tod unser Leben spannt. Unser Leben hier auf der Erde. Dass wir berufen sind, es fortzusetzen bei Gott in Herrlichkeit. Und damit das Wirklichkeit werden konnte und für jeden von uns werden kann, war die Passion Jesu, das Leiden Jesu kein Betriebsunfall. Das gehört zu unserer Botschaft, unverrückbar, unveränderlich und nicht unterdrückbar dazu. Und deswegen, glaube ich, ist es angemessen, wenn wir uns am Ostersonntag daran erinnern, so strahlend die Kraft ist, so schön es für uns ist, unser Glück, wie herrlich ist es, erlöst zu sein, dass es nur möglich ist, weil Gott seinen eigenen Sohn für uns dahingegeben hat. Und deswegen wollen wir jetzt nochmal die Passion hören, die sie Johannes uns aufgeschrieben hat. Und Herbert und Winnie, wenn ihr dann nach vorne kommen wollt dazu.
Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Johannes. Jesus ging mit seinen Jüngern weg auf die andere Seite des Baches Kidron. Dort war ein Garten, in den er mit seinen Jüngern gern hineinging. Auch Judas, sein Verräter, kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Judas kam mit einem Trupp und mit Knechten der Hohepriester und Pharisäer dorthin. Sie trugen Fackeln, Laternen und Waffen. Jesus wusste alles, was mit ihm geschehen sollte. Er ging hinaus und fragte sie:
Wen sucht ihr?
Sie antworteten ihm:
Jesus von Nazareth.
Er sagte zu ihnen:
Ich bin es.
Auch Judas, sein Verräter, stand bei ihnen. Als er zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal:
Wen sucht ihr?
Sie sagten:
Jesus von Nazareth.
Jesus antwortete:
Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr also mich sucht, lasst diese gehen.
So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte: Ich lasse keinen von denen verloren gehen, die du mir gegeben hast. Simon Petrus aber, der ein Schwert hatte, zog es, traf den Knecht des Hohepriesters und schlug ihm das rechte Ohr ab. Der Knecht hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus:
Steck das Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, nicht trinken?
Der Trupp, sein Befehlshaber und die Knechte der Juden nahmen Jesus fest, fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Er war nämlich der Schwiegervater des Kaiphas, der in jenem Jahr Hohepriester war. Kaiphas aber hatte den Juden den Rat gegeben: Es ist besser, dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war mit dem Hohepriester bekannt und ging mit Jesus in den Palasthof des Hohepriesters. Petrus aber blieb draußen am Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohepriesters, heraus. Er sprach mit der Magd, die das Tor bewachte, und führte Petrus hinein. Da sagte die Magd, die das Tor bewachte, zu Petrus:
Du bist doch auch einer von den Jüngern dieses Menschen.
Er antwortete:
Nein, ich nicht.
Die Knechte und Diener hatten sich ein Kohlenfeuer angezündet und standen da, um sich zu wärmen, denn es war kalt. Auch Petrus war bei ihnen und wärmte sich. Der Hohepriester fragte Jesus nach seinen Jüngern und nach seiner Lehre. Jesus antwortete ihm:
Ich habe öffentlich zur Welt gesprochen. Ich habe immer in Synagogen und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Im Geheimen habe ich nichts gesprochen. Warum fragst du mich? Fragt euch jene, die gehört haben, was ich zu ihnen gesprochen habe. Sie wissen, was ich gesagt habe.
Als er dies sagte, schlug ein Diener, der dabei stand, Jesus ins Gesicht und sprach:
Antwortest du so dem hohen Priester?
Jesus entgegnete ihm:
Wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, weise das Unrecht nach. War es aber recht, warum schlägst du mich?
Darauf schickte ihn Hannas gefesselt zum Hohepriester Kaiphas. Simon Petrus aber stand am Feuer und wärmte sich. Sie sagten zu ihm:
Du bist doch auch einer von seinen Jüngern.
Er leugnete und sagte:
Nein, ich nicht.
Einer von den Knechten des Hohepriesters, ein Verwandter des Knechtes, dem Petrus das Ohr abgeschlagen hatte, sagte:
Habe ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen?
Wieder leugnete Petrus und sogleich krähte ein Hahn. Von Kaiphas führten sie Jesus zu dem Amtssitz des Statthalters. Es war früh am Morgen. Sie selbst betraten das Amtsgebäude nicht, damit sie nicht unrein wurden, sondern das Paschalamm essen konnten. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und sagte:
Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen?
Sie antworteten ihm:
Wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert.
Pilatus sagte zu ihnen:
Nehmt doch ihr ihn und richtet ihn nach euren Gesetzen.
Die Juden antworteten ihm:
Uns ist es nicht erlaubt, jemanden hinzurichten.
So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben werde. Pilatus ging wieder in das Amtsgebäude hinein, rief Jesus und fragte ihn:
Bist du der König der Juden?
Jesus antwortete:
Fragst du das von dir aus? Oder haben es die anderen über mich gesagt?
Pilatus entgegnete:
Bin ich denn ein Jude? Dein eigenes Volk und die hohen Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan?
Jesus antwortete:
Meine Königsherrschaft ist nicht von dieser Welt. Wenn meine Königsherrschaft von dieser Welt wäre, hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber meine Königsherrschaft ist nicht von dieser Welt.
Pilatus sagte zu ihm:
Also bist du doch ein König.
Jesus antwortete:
Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme.
Pilatus sagte zu ihm:
Was ist Wahrheit?
Nach diesen Worten ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen:
Ich finde keinen Grund, ihn schuldig zu sprechen. Es besteht aber bei euch der Brauch, dass ich euch am Passiafest einen Gefangenen freigebe. Wollt ihr also, dass ich euch den König der Juden freigebe?
Da schrien sie wieder:
Nicht diesen, sondern Barabbas.
Barabbas aber war ein Räuber. Darauf ließ Pilatus Jesus geißeln. Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen und setzten ihn auf sein Haupt. Sie legten ihm einen purpurroten Mantel um, traten zu ihm und sagten:
Heil dir, König der Juden!
Und sie schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen:
Seht, ich bringe ihn zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keinen Grund finde, ihn schuldig zu sprechen.
Jesus kam heraus. Er trug den Dornenkranz und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen:
Da seht den Menschen.
Als die Hohepriester und ihre Diener ihn sahen, schrien sie:
Ans Kreuz! Ans Kreuz!
Pilatus sagte zu ihnen:
Nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn. Ich finde keinen Grund, ihn schuldig zu sprechen.
Die Juden entgegneten ihm:
Wir haben ein Gesetz. Und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er sich zum Sohn Gottes gemacht hat.
Als Pilatus dies hörte, geriet er noch mehr in Furcht. Er ging wieder in das Amtsgebäude und fragte Jesus:
Woher bist du?
Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm:
Warum sprichst du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen und Macht habe, dich zu kreuzigen?
Jesus antwortete:
Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der größere Schuld, der mich dir ausgeliefert hat.
Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen, aber die Juden schrien:
Wenn du ihn freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser.
Als Pilatus diese Worte hörte, ließ er Jesus heraufführen. Er setzte sich auf den Richterstuhl an dem Platz, der Litorus Dos auf Hebräisch Gabbata heißt. Es war Rüsttag des Pascha-Festes, ungefähr um die 6. Stunde. Pilatus sagte zu den Juden:
Da, seht euren König.
Sie aber schrien:
Fort, fort, ans Kreuz mit ihm.
Pilatus aber sagte zu ihnen:
Euren König soll ich kreuzigen?
Die Hohepriester antworteten:
Wir haben keinen König außer dem Kaiser.
Da übergab er ihnen Jesus zur Kreuzigung. Sie übernahmen Jesus, er trug sein Kreuz und ging hinaus zu dem Platz, der Schädelhöhe genannt wird, auf Hebräisch heißt er Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte Jesus. Pilatus ließ auch eine Aufschrift anfertigen und am Kreuz befestigen, die lautete: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Aufschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch geschrieben. Die Hohepriester der Juden sagten zu Pilatus:
Schreib nicht, der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden.
Pilatus antwortete:
Was ich geschrieben habe, bleibt geschrieben.
Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten 4 Teile daraus, sodass jeder Soldat einen Teil erhielt. Ebenso nahmen sie den Leibrock, der ohne Naht von oben her ganz durchgewebt war. Sie sagten zueinander:
Wir wollen ihn nicht zerteilen, sondern um ihn losen, wem er gehören soll.
So sollte sich die Schrift erfüllen: Sie teilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies führten die Soldaten aus. Bei dem Kreuz standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter:
Frau, dies ist dein Sohn.
Dann sagte er zu den Jüngern:
Dies ist deine Mutter.
Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Weil Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, sagte er, damit die Schrift erfüllt wurde:
Ich bin durstig.
Es stand dort ein Gefäß mit Essigwasser. Sie steckten einen Schwamm, der damit gefüllt war, auf einen Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essigwasser genommen hatte, sprach er:
Es ist vollbracht.
Dann neigte er das Haupt und gab im Sterben den Geist hin.
Ich bitte euch, einen Augenblick euch von den Plätzen zu erheben. Jesus, wir denken voll Schmerz daran, was es dich gekostet hat, dass wir Töchter und Söhne deines Vaters werden dürfen, dass wir aus Schuld und Sünde befreit sind, dass wir diese herrliche Hoffnung haben, dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern dass du dein Leiden auf dich genommen hast, vorausschauend auf die Herrlichkeit, die dich erwartet, und dass du jetzt zu dieser Stunde und alle Zeit unseres Lebens und solange die Erde besteht, für uns beim Vater eintrittst und dass wir dich und uns eines Tages bei dir wiedersehen. Jesus, wir danken dir. Amen. Danke. Jetzt sollte die Lesung erfolgen, und das ist schon schön, wie das gefügt ist, Matthäus 28, 1 bis 10. Und das hat Herbert dann schon zum Herrenmal gemacht. Das ist unsere Hoffnung. Und dann nur so ist verständlich, was hier passiert ist. Und das leere Grab ist ein Zeichen. Das hat man damals gesehen, das war nicht zu leugnen, das wäre leicht zu widerlegen gewesen, wenn das Grab eben nicht leer gewesen wäre. Das ist geschichtliche Tatsache. Aber was bedeutet das für uns? Wenn wir nicht in persönlichem Kontakt zu Jesus kommen, ist es irrelevant für unser Leben. Es gibt in der Bibel immer so schöne kleine Zeichen, die fallen einem manchmal erst auf, wenn man sich näher mit dem Text beschäftigt. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Der Engel kommt, rollt den Stein weg und setzt sich drauf. Warum wird das berichtet? Wir wissen, dass die Bibel eigentlich nur Kernsätze, nur Wichtiges berichtet. Nebensächliches lässt sie weg. Ich habe, will ich sagen, wie alt ich bin, aber über 60 Jahre meines Lebens, über diese Stelle so weggelesen. Ist halt so, hat sich draufgesetzt. Nein, das ist die Antwort an Schreiberlinge. Der Engel sagt, das ist das, mit eurer Weisheit wollt ihr den Menschensohn einsperren, dass er auch wirklich nicht raus kann, dass er nicht geklaut werden kann. Aber ich schiebe eure Tatsachen einfach beiseite, ich schiebe diesen schweren Stein beiseite und setze mich drauf. Ich nehme es in Anspruch als meine Wahrheit. Und der Engel sagt den Frauen, das ist ja diese Hochachtung, die wir vor den Frauen haben, keiner auf dieser Welt ist ohne Mutter, aber dass Frauen auch Mütter des Glaubens sind, ist das Zufall, dass Jesus ausgerechnet den Frauen, denen man ja eh nicht glauben sollte, dachten viele, ihnen hat er den Auftrag gegeben, geht hin und sagt ihnen genau das andere, was da nicht steht. Jesus ist eben nicht im Tod geblieben. Den Toten, den ihr sucht, er ist auferstanden. Er ist beim Vater. Und dann begegnet er den Frauen selbst. Und das ist das Entscheidende. Ostern ist kein Fest der Freude, für die, die ihm nicht begegnen. Das wünsche ich jedem Menschen. Und deswegen kann Mission uns niemand austreiben. Wer Jesus liebt, kann nicht ohne Mission. Es ist ein Widerspruch in sich. Wenn ich hier nicht stehen würde und davon reden würde, dann würde Gott Steine erwecken, von ihm zu reden. Wer Jesus nicht begegnet ist, ist arm dran. Wir sollten in unserem Leben eine Antwort finden. Und die kann so sein in unserem Gebeten, dass wir mit Psalmen beten, dass wir ganz frei beten, aber dass wir auch loslassen. Ich habe heute Morgen gedacht, als unsere drei hier gesungen haben, so voller Temperament und ach, das innerlich geht einem das Herz auf. Aber wir sind dann eben so, oder ich, viele von euch haben ja geklatscht, denen fällt das schwer. Also wenn ich hier aufstehen würde und springen würde, so wie ihr, das war eine Augenweide, nun würden die sagen, was ist mit dem alten Nuffer los, jetzt ist er durchgeknallt. Aber eins können wir, mit der Bibel beten. Wer sagt denn, Halleluja, Lob sei Gott. Anders heißt das nicht, Preis sei Jahwe. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danket dem Herrn, denn er ist gütig. Denn seine Huld währt ewig. So spreche nun Israel und das neue Israel, die Gemeinde. Denn seine Huld währt ewig. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Die Rechte des Herrn wirkt mit Macht. Er ist nicht machtlos. Er braucht unsere Hände nicht. Er ist der Allmächtige. Die Rechte des Herrn ist erhoben. Ich werde nicht sterben, sondern leben, um die Werke des Herrn zu verkünden. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Stein, den die Bauleute verwarfen, ist zum Eckstein geworden. Er ist der Maßstab, an dem sich alle messen, auch Leute, die sowas schreiben. Aber solange er lebt, ist es nicht zu spät. Der Eckstein, an dem kann man zerschellen, der kann einen zerschmettern, oder er kann einen tragen in diesem Leben und im nächsten. Durch den Herrn, durch Jesus Christus ist dies geschehen. Ein Wunder vor unseren Augen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr ist wahrhaft auferstanden. Und deswegen war es so schön, Dieter heute Morgen die Begebenheit, nicht die Geschichte, die Begebenheit von Emmaus vorgelesen hat, ist eine meiner Lieblingsstellen.